MDR Kultur. Café.
Er hat Im Angesicht des Verbrechens gemacht, ganz wichtig, die erste deutsche Großserie 2010 vor allen anderen, die danach kamen im Serienboom. So viele Filme und offenbar immer wieder und ungelöst die Frage, was machen die Schauspieler da eigentlich und was mache ich als Regisseur dabei, spielen oder sein? Dominik Graf im MDR Kultur Café. Wir treffen uns in einem Büro seiner Agentur in München, oder wir wollten in ein Büro gehen und sitzen ja aber eigentlich in der Küche, weil wir einen Raum gesucht haben.
Und Küche ist immer schön.
Und die ganze Agentur ist jetzt für eine Stunde vom Kaffee abgeschnitten. Ich bin Carsten Tesch, herzlich willkommen. Sie zitieren in Ihrem Buch Sein oder Spielen über Filmschauspielerei, zitieren Sie Martina Gedeck, die erzählt hat, als sie mit Robert De Niro als Regisseur gearbeitet hat, dass der sie Szenen immer wieder spielen ließ, immer nochmal wiederholen ließ, so kommentarlos und machen nochmal. Was denken Sie, was dann passiert, wenn man immer wieder dasselbe macht?
Erschöpfung. Das ist das, worauf der Regisseur rausfällt. Dass man nicht mehr bewusst spielt, sondern dass sich die Buchstaben, die Sätze quasi auflösen.
Und dieses Auflösen, also ich meine, man schreibt aufwendig Drehbücher und man stellt sich ganz viel vor und am Ende wünscht man sich Auflösung?
Na, man wünscht sich keine dramaturgische Bearbeitung der Sprache. Schauspieler leben ja davon, dass sie gewissermaßen den Sätzen eine Bedeutung geben. Und diese Bedeutung möchten manche Regisseure dann gar nicht haben, sondern sag's einfach nur wie die Nachrichten.
Spielen oder sein, es ist auch viel Psychologie, auch bei der Regie. Und ich glaube, es hängt auch viel von den Filmen ab, die einer gesehen hat. Und ich frage mich, und frag Sie, ohne Fassbinder und Wenders und Herzog, wären Sie vielleicht auf ganz andere Sachen gekommen?
Das ist jetzt eine ganz schwierige Frage. Also die haben mich eigentlich nur in so einem Sinn beeinflusst, dass ich das nicht so machen wollte wie die, obwohl ich es gut fand zum Teil. Man kommt sozusagen dadurch auf andere Gedanken und sagt, so mache ich auf keinen Fall.
Und es ist auch eine profane Frage, dieses Spielen oder Sein. Das Geld bestimmt ganz viel beim Film, das ist völlig klar. Aber es bestimmt auch stark, wie gespielt wird. Ist das so?
Na, das ist jetzt sehr kompliziert. Das würde eine ausladende Antwort zur Folge haben müssen. Weil das ist, ich glaube, dass Schauspieler in einem Blockbuster manchmal, der auch relativ viel Geld hat von der Förderung und so, oder in einem vermeintlichen Blockbuster, das ist es ja in dem Moment des Drehens noch nicht, dass sie da eine andere Position für sich sehen, also zumindest die Hauptrollen. Und das, so wie Schauspieler manchmal die Kamera mitspielen, wenn die auf sie zufährt und ihnen deutlich Bedeutung gibt, ja, so ist so eine Veranstaltung wie so ein Riesenfilm natürlich auch irgendwie, da reißen sich alle zusammen und wollen aber natürlich auch besonders zeigen, was sie drauf haben. Da fehlt dann am Ende manchmal so die Leichtigkeit und die, ja, fast das bisschen Amateurhafte, was eine Sache mal charmant macht auch.
Es kann also sein, dass sie nicht nur die Kamera mitspielen, sondern auch das Geld mitspielen.
Das Geld ist übertrieben, aber das Gewese.
Dominik Graf im Gespräch. Wir haben uns in der Küche seiner Münchner Agentur getroffen und wir sprechen über Filme und Schauspielerei. Und wir sprechen jetzt über einen Satz, über den Satz, den ich sehr mag und wo ich jetzt versuche, die Herkunft rauszukriegen. Die Sehnsucht ist ein Hund, der läuft einem immer hinterher. Von wem ist dieser Satz eigentlich? Ich habe zwei Hinweise gefunden. Einmal, John Irving soll gesagt haben, das sei ein österreichisches Sprichwort, dieser Satz. Und Bodo Kirchhoff hat den vor kurzem, der Schriftsteller, noch ein Schriftsteller, hat vor kurzem in Frankfurt im Literaturhaus gesagt, wie hieß es einmal so abgründig in einem deutschen Film, die Sehnsucht ist ein Hund, der läuft einem immer hinterher. Was denken Sie, von wem ist dieser Satz?
Ich kenne ihn nur von meinem Autor Günter Schütter, der das damals in die Sieger reingeschrieben hat und Katja Flint sozusagen irgendwie sagen ließ. Ich fand den sehr schön. Er wurde aber im Nachhinein, glaube ich, relativ viel diskutiert, weil für viele Kritiker war das sozusagen so eine Art von abgehobener deutscher Sprache, die doch eigentlich in so einem Actionfilm überhaupt nichts zu suchen.
Echt, da gab es Debatten darum?
Ja, das war so ein Beispiel, wie wir uns sozusagen sprachlich verhoben haben.
Okay, dabei ist das so ein Moment, der guckt sie ihn so an.
Ja.
So, und das ist eigentlich alles klar zwischen denen und er ist nur so ein bisschen im Widerstand und sie sagt dann so, Naja, die Sehnsucht, ja. Das ist ein Kino-Thriller, Die Sieger. Katja Flint sagt diesen Satz, sie spielt eine Politikergattin, Agenturchefin, lebt in einer Ehe, wo sie den Sex outgesourced haben. Also sie kümmert sich selber unabhängig von ihrem Mann. Herbert Knaub ist Polizist, Teamleiter in der Spezialeinheit beim SEK. Wie haben Sie das in Erinnerung, was die beiden da spielen?
Eine ungeheure Anziehung. Also die haben sich ja vorher vor dieser Szene bereits irgendwie auf einem Hotelgang mal ziemlich intim kennengelernt bereits. Dann sind beide wieder in ihre Blasen zurückgekehrt. Und jetzt treffen sie sich, weil da doch noch was Kriminalistisches den Herbert Knaub interessiert, was den Mann betrifft. Also das scheint irgendein Betrug irgendwie im Spiel zu sein. Und sie kommen natürlich sofort wieder auf das zurück, nämlich auf die extreme Anziehung, die sie vom ersten Moment an empfunden haben. Und den Moment sozusagen rauszuzögern, bis es dann wirklich richtig körperlich wird und den auch, eine schöne Erwartungshaltung irgendwie dazu zu machen. Das ist eigentlich diese Szene da, wenn die beiden am Fenster stehen und draußen so melancholisch irgendwelche Züge vorbeifahren.
Genau, die Züge sind auch noch ein ganz, ganz lustiger Aspekt dabei, weil also dann ist völlig klar, dass es also zwischen den beiden dazu kommt, dass die Sex haben dort. Und dann ist es, finde ich, so ein Beispiel, wie die Regie eine Situation mit Bildern auflädt, so zu dem, was die Schauspieler machen, weil die beiden haben Sex und sie zeigen einen Güterzug mit Zementwaggons in der Totale, der so in so einer Kurve fährt, der irgendwie so durchs Bild. Und ich meine, kein Bild in dem Film ist super.
Ja, das ist auch, aber es hat sich natürlich zufällig ergeben, weil das halt vor diesem Motiv so ein Blick auf ein riesenhohes Hochhaus am Rand von Düsseldorf erzählt auch Zeit in dem Moment. Also das löst sozusagen in der Länge, wenn ich mich erinnere, sind auch die Streicher, die da dazu sind, haben einen einzigen Ton, der diesen ganzen Zug begleitet. Und löst ein bisschen so das Gefühl für, wir haben nur eine halbe Stunde oder irgendwie sowas.
Ja, eine Stunde.
Und das löst es, soll es ein bisschen auflösen. Das war die Idee zumindest. Ich glaube, später fliegt nochmal ein Flugzeug vorbei und so. Das ist alles dazu, damit man den Moment, in dem das alles stattfindet und am Abend lauert auch eine Veranstaltung, wo beide wieder er in seiner Funktion, sie in ihrer, um das aufzulösen.
Genau, und Herbert Knaub hatte dann auch den Satz so ein bisschen triumphierend hinterher, was ist denn jetzt mit deiner Stunde?
Ja.
Weil sie erzählen, auch mit diesem Zug, dass offenbar bei der Zeit vergangen ist.
Weil sie nicht hinterher sofort aufspringt und sich wieder in Schale wirft. Und
Und ich musste daran denken, bei diesem Zug in der Kurve, das ist jetzt einfach ein Versuch. Haben Sie Unstoppable mit Denzel Washington gesehen, diesen Eisenbahnfilm?
Ja, kenne ich.
So, und da ist ja das Problem, dass er so eine riesige Eisenbahnkurve ist. Und das Problem ist, der Zug ist zu schnell für diese Kurve. So, darauf beruht dieses ganze Ding so. Und das ist, also, ich bin mal hingefahren nach Ohio, um mir diese Kurve anzugucken.
Aber die Güterzüge waren zu langsam, die hätten es nicht aus der Kurve getragen.
Und dann ist es, was sie sagen, die springen nicht gleich auf, sondern die sitzen dann da so im Nachmittagslicht auf dem Teppich an der Wand im Büro. Sie ist so an ihn gelehnt, so eher so in einem halben Lotussitz und sie hält seine rechte, er hat die Zigarette in der linken. Und das ist alles so Bronzeschweiß, könnte man irgendwie sagen, so Nachmittagslicht, so mit Sonnenreflexen, so von links kommt so die Sonne. Ist das ein Bild, was Sie mitnehmen, wenn Sie an Filmhochschulen eingeladen sind zu unterrichten?
Ich weiß nicht, ob man solche Bilder heute überhaupt noch im deutschen Film zeigen kann. Keine Ahnung. Also das ist ein Film, der eine lange Geschichte hat für mich, der mich immer wieder verfolgt hat, der ja dann auch nochmal einen neuen Schnitt irgendwie in 2020, glaube ich.
Genau, Director's Cut.
Und immer habe ich mich wieder dann intensiv mit ihm auseinandergesetzt. Das habe ich ja auch in dem Buch wahrscheinlich, wenn Sie es gelesen haben, auch nochmal, weil da wirklich Defizite bei mir auch waren, die mich im Nachhinein doch sehr gewundert bzw. geärgert haben. Und die erzähle ich aber nicht, um mein Leiden daran gewissermaßen auszustellen, sondern weil ich finde, dass das für für Regisseure oder Regisseurinnen ganz gut ist, das mal so mitzukriegen. Vielleicht erleben die auch mal sowas. Jetzt kommt der große Film. Jetzt habe ich wirklich relativ viel Geld, was sich dann meistens blitzartig als doch nicht so viel Geld herausstellt. Und man denkt irgendwie, man könnte auf den Punkt kommen und man kommt nicht drauf. Und du merkst es schon beim Drehen. Und du redest dir aber jeden Morgen vorm Spiegel ein, das wird schon, ich krieg das schon irgendwie hin. Und da ist so eine Sollbruchstelle. Das gibt es sicher auch in den großen Filmindustrien in Frankreich und Amerika auch ab und zu. Aber nee, für Deutschland ist das halt nicht so oft, dass einer so viel Kohle in die Hand kriegt, um was zu machen. Und dass das dann ausgerechnet bricht und irgendwie so für mich auch ein leicht halbdunkler Punkt in meiner Filmografie ist, das bleibt da schon in den Kleidern hängen, gewissermaßen.
Ich habe das gehört, dass Sie eben gesagt haben, wenn Sie das Buch gelesen haben. So, natürlich habe ich das Buch gelesen, dass ich Ihnen jetzt hier gegenüber sitze. So viel Respekt muss sein. Und ich habe es auch genau gelesen und ich habe auch den Film gerade darauf hin, weil nämlich ich das Gefühl hatte, dass diese Stelle in dem Buch besonders wichtig war. Habe den Film genau darauf hin mir angeschaut und wie sage ich das jetzt? Also ich kann einfach sagen, ich habe nicht verstanden, was sie so verquält darüber geschrieben haben, dass sie so unzufrieden waren mit diesem Film. Weil ich habe den vor Jahren gesehen, damals in den 90ern im Kino. Da hat er mich auch nicht so richtig aus dem Sessel gehoben. Und jetzt aber mit dieser Ankündigung von ihm den Film nochmal gesehen, hatte ich einen ganz anderen Eindruck. Und würde da auch gerne noch weiter über die Schauspieler reden. Also zum Beispiel über jemanden wie Hansa Cipionka zum Beispiel. Der war ja damals sehr bekannt aus Happy Birthday Türke und auch aus ihrem Film Spieler. Und wie hat der seinen Polizisten gespielt in Sieger? Ist er mehr, also hat er den mehr gespielt oder ist er mehr der Polizist gewesen, was würden Sie sagen?
Er hat, da er wusste, dass er schon eine ziemlich tragische Figur ist in dem Film, also hat er ihn so angelegt, dass er gewissermaßen eigentlich ein fröhlicher Typ ist, der dann aber immer mehr in die Dunkelheit abgleitet. Sein Verrat an der Gruppe passiert ja im Off, das wird ja erst im letzten Drittel dann irgendwie klar, dass er da sich quasi auf die andere Seite geschlagen hat. Und das es gibt zum Beispiel einen ganz langen Dialog zwischen ihm und Herbert Knaup in diesem Dienstgebäude, irgendwie, bevor sie dann den Gruppenleiter zusammenschlagen, die zwei.
Wovon jeder Angestellte träumt, selbst wenn ein schwieriger Chef hat, dass sowas mal passiert. So,
da haben wir
die sehr schöne Duellen.
Alles gegeben, wenn er. Aber die beiden haben einen ganz interessanten Dialog über den Tod von Hansas Vater in dem Film, der immer wieder kommt, ja, also das Herz war so stark und so. Das heißt, das hat ihm natürlich schon vom Buch her, und das ist auch wieder so ein Punkt bei Schauspielern, dass man aufpassen muss, dass sie nicht wissen, was das Buch ihnen noch bietet, gewissermaßen, dass sie das noch nicht von Anfang an irgendwie mitspielen. Schwierig. Ich bin zwar Kinder von Schauspielern, aber sowas habe ich auch erst nach Jahren gemerkt, dass man da schon eigentlich früher schon irgendwie sozusagen ein Stoppschild machen müsste. Spiel nicht so, als wüsstest du schon, wie es am Ende
ausgeht. Ja, genau. Wenn man es gelesen hat.
Aber trotzdem mochte ich ihn sehr gern und ich finde das
wahnsinnige Direktheit.
Ja, und unglaublich irgendwie spitzbübisch sympathisch. Also man traut ihm so einen Verrat, der dann am Ende gezeigt wird, eigentlich gar nicht richtig zu.
Und Mary Becker war auch dabei und da sieht man auch viel über Schauspiel, finde ich. Sie war da noch am Anfang und sie spielt eine junge Mutter, deren Kind da ermordet wurde. Und ich musste so ein bisschen daran denken, wenn man das jetzt vergleicht mit der Mary Becker von heute, dann hatte ich so ein bisschen das Gefühl, sie ist noch so ein bisschen, bringt so ein bisschen noch, als würde sie eine Bühne mitbringen. Also so, als würde sie so ein bisschen Gretchen spielen. So.
Naja, sie spielt natürlich eine Figur, die eigentlich nicht ganz mit dem Boden mehr mit den Beinen auf dem Boden ist.
Ja, also eine Frau, die wahnsinnig geworden ist. Und
sie, auch die Stimme, die den Anfang der Musik irgendwie von den Siegern gesungen hat, dieses Schlaflied, das ja auch schon ein bisschen wie in Trance diese Sachen, diese Abwesenheit gewissermaßen, das war von Anfang an bei ihr vorgegeben. Vielleicht haben all diese Dinge zusammen, die Sie jetzt aufzählen, dann auch das letzten Endes gebildet, was mich im Rückblick dann irgendwie unzufrieden macht. Weil jeder sozusagen irgendwie auf eine gewisse Weise das gespielt hat, was am Ende dabei rauskommen soll. Aber das muss man nicht von Anfang an schon spielen. Das war dann mein Fehler, also dass ich das nicht gemerkt habe, dass ich nicht auf... Ich glaube, dass der Film, das schreibe ich ja auch in dem Buch, glaube ich, ich glaube, dass der Film in jeder Hinsicht so viel Bedeutung hatte. Er bekam dann noch durch diese gleichzeitig stattfindende Katastrophe der SEK-Leute in Bad Kleinen, das war in der Vorproduktion, bekam der nochmal irgendwie eine Bedeutungsanhebung. Und das hat irgendwie zu viel Gewicht in die Dinge reingelegt. Und vorher war ich ja eigentlich immer auch bei der Katze, die gibt es ja durchaus auch sehr... ja, humorvolle irgendwie Dialoge bei
Savila ist
das. Obwohl es um Leben und Tod geht. Die Gangart ist in den Siegern einfach eine andere, die mir im Nachhinein nicht so richtig. Das kann vielleicht jemand anders so machen, aber das ist bei mir eigentlich gar nicht vorgesehen, diese Schwere.
SEK bleibt klein, muss man sagen. Das ist also diese Geschichte gewesen mit der RAF und dieser Festnahme, die da schief ging.
Wolfgang Grams, ja. Auf den Schienen erschossen.
Und Sie schreiben auch in dem Buch, dass es etwas, so das Nachdenken über Schauspieler und Schauspielerinnen, so eine Entwicklung anzugucken. So, wenn ich das jetzt so mit Merit Becker angesprochen habe, sage ich das aus einer großen Bewunderung. Und wenn man sie jetzt zum Beispiel bei Ihnen in Fabian oder Der Gang vor die Hunde sieht, Sie beobachten ja Schauspieler über eine lange Zeit. Und man spürt in Ihrem Buch, dass es aber eine Intimität gibt, auch in diesem Nachdenken und diesem Beobachten, wo Sie sagen, es gibt Sachen, die bespreche ich nur mit meiner Casterin. Und mit niemandem sonst. Jetzt würde ich Sie gerne fragen, was sind das für Sachen, aber es ergibt ja keinen Sinn.
Naja, so allgemein kann man natürlich schon sagen, es gibt Entwicklungen zum Beispiel bei Schauspielern, die muss man besprechen. Die muss man mit der Casterin besprechen, bis jemand irgendwie auf den Punkt gekommen ist, auch in seiner Karriere, wo man vorsichtig sein muss oder wo man sagt, das hat ganz Tolles ergeben, empfindest du das auch so? Der war eigentlich bei mir nie so richtig auf der Liste und jetzt auf einmal. Und lauter solche Sachen, die ständiger Rückkopplung irgendwie bedürfen, weil es Filme fahren ja, wie es bei Truffaut heißt, irgendwie Filme fahren wie die Züge in der Nacht und werden gemacht und werden gemacht und werden gemacht. Und trotzdem spielt sich, man muss immer aufpassen, man kann nicht den Eindruck, den man von einer Schauspielerin oder einem Schauspieler mal vor 3 Jahren hatte, sagen, ja, die kenne ich schon, habe ich schon gesehen. Sondern man muss immer wieder drauf gucken, nochmal neu drauf gucken und braucht dafür dann auch einen extrem kompetenten Gesprächspartner. Und das ist die Andorte, ja.
Ihre Casterin.
Andorte Parker, ja, genau.
Ja. Und Sie müssen es ja auch aushalten, wenn eine Schauspielerin Schauspieler in Filmen von jemand anders spielt. Das werden es, das sag mal. Und dann spielen die da Sachen, die sie von denen noch nie gesehen haben.
Ja, es kann aber auch positiv sein. Also es kann auch sein, dass ich dann was sehe, was ich, das habe ich bei noch nicht herausgefordert.
Na, ich habe so ein bisschen auch an Eifersucht gedacht.
Das merke ich, ja. Aber es ist gar nicht so viel Eifersucht. Was nicht so gut ist, ist, wenn man merkt, dass jemand nicht auf der Höhe seines Könnens inszeniert wird. Also dann gibt es Eifersucht, aber nicht als Eifersucht, sondern im Sinn von, muss das sein. Man denkt natürlich auch immer nicht an die eigenen Filme, die man mit dem Menschen noch machen wollen würde oder so, aber man denkt einfach, was heißt das denn, wenn das jetzt irgendwie nicht so toll ist unter Umständen.
Umgeschärft und natürlich auch Charme und solche
Sachen. Tut einfach leid also für die Leute. Am liebsten würde man sie dann gleich wieder besetzen, um wieder zu zeigen, wie toll sie doch sein können. Aber es gibt auch das Gegenteil. Es gibt auch wirklich Momente, wo Schauspieler, mit denen man auch freudvoll und gut gearbeitet hat, denkt, wow, die haben ja noch mehr auf dem Kasten, als mir das gelungen ist.
Von den, um einmal noch bei Merit Becker zu bleiben, bei den RBB-Tatorten, Merit Becker mit Marc Waschke, da haben Sie keinen gedreht, ne? Hätten Sie gerne?
Nee, ich habe ganz früh, schon vor den Siegern, mit ihr einen Fahnder gedreht, mit Heinz Hönig und Klaus Wennemann. Und da war sie auch schon fantastisch. Also da war sie auch schon so eine leicht weggetretene Jugendliche gewissermaßen, die da irgendwie aufgegabelt wird und dann bei einem Hold-up in diesem komischen Kapuff, in dem die Fahnderfilme stattfanden, dann mitgewirkt hat, eben mit Hönig. Und da war sie so eigen auch und hatte aber schon auch diese leichte Somnambulität, die mir auch gefallen hat, die ja auch wirklich in ihren Bühnenauftritten auch drin ist, mit ihren singenden Sägen und diesem.
Das hat sie ja total kultiviert. Also ich habe das abonniert, gefragt jetzt, um so noch den Dreh zu den Tatorten zu finden. Auch schon nämlich so, ich hatte ja am Anfang gesagt, ein Tatort von Dominik Graf, wenn das in den Titeln steht, dann sei das wie eine Güteklasse. Das ist ja nichts, was ich mir ausgedacht habe. Das ist ein Ruf, den sie haben. Was machen sie bei Tatort oder Polizeiruf bewusst anders als viele andere?
Das weiß ich nicht. Ich habe sehr gute Autoren. Also ich habe über die, das ist eigentlich das größte Glück, was ich in meinem Berufsleben gehabt habe, ist, dass ich von Anfang an in einer Truppe von hervorragenden Autoren war. Das war am Anfang Christoph Fromm, Bernd Schwamm, dann kam Günter Schütte dazu, dann Markus Busch, dann Ross Basedow. Ja? Also immer wieder Leute, die Leben kreiert haben, das mir gar nicht in den Sinn käme zu schreiben oder so, die aus Basedow mit seinen Rotlichtrecherchen und so weiter.
Oder ein Angesicht des Verbrechens.
Also. Ja, das ist ein Geschenk und das ist aber vielleicht auch dann auch verantwortungsvoll für einen Regisseur zu sagen, das muss ich jetzt aber auch genauso umsetzen, wie es da steht. Und das gibt dann auch manchmal Ärger.
Stimmt das, diese Geschichte, die Sie erwähnen, stimmt das mit der Bank, die kein Geld gibt, wenn Dominik Graf die Regie macht? Oder ist das übertrieben?
Nein, das gibt es. Das heißt, dass der Produzent, der Lust hat, mit mir zu arbeiten, sich eine andere Bank suchen muss. Und das ist manchmal in Deutschland schwierig, weil für deutsche Banken sind nicht so alle scharf drauf, Filme zu finanzieren oder abzusichern, wie du es ja machst, Bürgschaften und so weiter.
Ihre Serie Im Angesicht des Verbrechens, die hat in der deutschen Filmgeschichte richtig eine Tür aufgemacht, würde ich sagen. Das ist so komplexes amerikanisches Serienerzählen, also zu zeigen, das geht auch in Deutschland. Und wenn Sie Internet oder KI fragen, kommt jetzt aktuell, das sei das deutsche The Wire gewesen. Was stimmt daran, was ist verkehrt?
Also erstens mal ist es so, dass wir verblüffend spät waren. Die Amerikaner haben seit den 90ern die sogenannte neue Serie entwickelt. Die war natürlich auf der Basis des horizontalen Erzählens, was es vorher nicht gab. Vorher gab es immer die einzelnen Episoden, abgeschlossene. Und diese Art der Erzählung hat eigentlich in der Mitte der 90er, Anfang der 90er angefangen. Und da gab es immer wieder Momente, wo man in Deutschland nachgefragt hat, in den Sendern, wollen wir nicht auch mal versuchen, nochmal so eine Serie zu machen? Nein, Serie geht nicht. Und die Durchsetzung sozusagen von Angesicht des Verbrechens relativ spät, zu einem Zeitpunkt, wo auch die amerikanischen Serien auch schon wieder verflacht.
The Wire ist zu dem Zeitpunkt 8 Jahre alt oder so.
Ja, ja. Sopranos sind auch schon zu Ende und so weiter. Ja, und wir waren also ganz spät dran und hatten aber eine Serie, die ganz klar auch nicht auf so seriellen Anteilen wie Cliffhanger und so aufgebaut war, sondern eine große Erzählung gewissermaßen. Und die musste schon auch in den Sendern durchgesetzt werden. Das war eine ganz schöne Veranstaltung mit vielen interessierten Redakteuren und Redakteurinnen. Arte Österreich und eben auch Deutsche, gewissermaßen langsam dieses Ding zu bauen und vor allem seine Finanzierung natürlich zu bauen. Und das hat dann irgendwie, als der Startschuss losging, war die Überforderung eigentlich sofort am dritten Drehtag war das spürbar, dass das eine ungeheure Dichte hat, das Ganze, und dass das in der Inszenierung auf ökonomisch irgendwie schwierige Verwirklichung trifft. Das ist ganz klar.
Und Sie haben ja wahrscheinlich nicht vorne angefangen, sonst würde ich sagen, also wenn dieser erste Drehtag oder diese ersten Drehtage, da ist das ja erstmal ganz romantisch. Also Sie fallen da auch erstmal als der Romantiker, der Sie auch sind, fallen Sie da am Anfang auf bei Angesicht des Verbrechens. Also wenn man am Anfang die Jelena in der Ukraine im See sieht und sie schwimmt da und dann erzählt sie aus dem Off, ihre Großmutter und ihre Mutter haben im See ihre große Liebe unter Wasser gesehen, das erzählt sie aus dem Off und dann sieht sie ihre Liebe in Berlin. Sie ist da eben nach Berlin gekommen, in die Zwangsprostitution geraten. Wie sind Sie darauf gekommen, das so zu lösen, dass Sie den Marek Gorski, den Polizisten, auf den ersten Blick tatsächlich durch Wasser sieht?
Das war nicht ich, das war Rolf Bahnsedot.
Das steht im Brio.
Der war immer unzufrieden mit dem Anfang in Marzahn sozusagen, wo wir da vor der Tür stehen. Das ist zwar eine gute Szene, aber es ist kein richtig toller Anfang. Und dann hat er irgendwann diese Geschichte erfunden mit dem Unterwassergucken in ukrainischen Seen sozusagen, wo ja unter anderem nicht nur Geliebte der Zukunft rumschwimmen, sondern auch alte Panzer und so weiter, deutsche Panzer. Das war dann irgendwie ein Einstieg, der auch da gab es überhaupt keine Debatte. Das war ein wunderschöner, poetischer Beginn. Man musste ihn nur machen.
Ja, aber dann gibt es ja noch diesen Schnicker da drin, dass sie also tatsächlich, sie guckt ja, sitzt in einem Auto mit dem Zuhälter und den anderen Frauen in dem Auto, sieht den Polizisten und dann kommt ein Wasserwagen durch die Stadt gefahren, der so ein Sprühnebel.
Das ist am Ende von der ersten Folge, ja.
Ja. Und sie sieht also den, in den sie sich verliebt, durch Wasser. Also ja. Das hat sich der Bahnsedot so ausgedacht.
Kann man sagen, ja.
Weil also es spielt in Berlin und in Berlin, ich meine, solche Wasserwagen gibt es in der Ukraine, die Straße spritzen so gegen den Staub. In Odessa habe ich die gesehen, in Berlin.
Doch, wahrscheinlich bevor sie aufstehen im Sommer.
Also mal morgen, oder?
Das ist ja auch sehr morgen. Es kommt ja, die Szene kommt ja auch aus der Nacht raus, aus der Disco irgendwie und es ist gerade hell geworden.
Ich hätte das auch nicht gestört, wenn es die gar nicht geben würde. Aber die Frage ist, war das teuer, diese Lösung?
Die mit dem Wasser, mit dem Wasserpool, dann, wo wir das gemacht haben mit ihr, wo sie dann taucht, da, das war schon ganz schön teuer, ja. Und der kleine Panzer, der da am Boden lag und so weiter.
Dass der da auch mit rein musste. In den Pool.
Die Poolfirma ist meiner Ansicht nach nie bezahlt worden. Soweit ich das erinnere.
Das bringt mich ja zu dem nächsten Aspekt da drin. In dem Buch erzählen Sie nämlich, dass Sie bei einer Krisensitzung dann wegen angesichts des Verbrechens einer der Produzenten sagt, es konnte ja niemand ahnen, dass der Herr Graf alles dreht, was im Buch steht. Was ist da das Problem gewesen?
Ja, dass halt das, was ich angenommen habe, was ich gelesen habe, während ich glaube, eine Stadtteil der Presse damals gemacht habe, da hat mir der Rolf das in die Hände gedrückt, diesen Zehnteiler damals schon, der später dann zu einem Achtteiler wurde, der dann wieder zu einem Zehnteiler wurde. Das hat mich so fasziniert, dass es natürlich dann darum geht, fast alles irgendwie so umzusetzen, wie es da drin steht, weil die Dinge ja
ganz kurz den Anfang nicht verstehen.
Eine Stadt wird erpresst, das war ein Spielfilm von der, also ein Film für das ZDF, der spielte auch im Osten, im Deutschen. Und da habe ich das Drehbuch von Rolf, war auch von Rolf geschrieben, da hat er mir das aber in die Hand gedrückt und im Druck des Drehens dieses Films habe ich das gelesen mit demselben Gefühl, oh, das braucht aber auch mindestens so viel Druck, wie der Film, den ich jetzt gerade mache. Und da kam natürlich dann verliebt man sich in so ein Drehbuch und dann hat man eigentlich auch das Gefühl, das muss aber schon so umgesetzt werden, die Ketten der Figuren, wie die zusammenkommen, wie das da drin steht, gewissermaßen. Und das Prinzip, dass man ja nicht ahnen kann, dass ein Regisseur alles dreht, was im Buch steht, war mir neu. Es war mir nicht neu, dass
Außenstehende für einen Laien auch völlig...
Der ist absurd. Es ist auch absurd, aber das ist in Produktionslandschaften natürlich schon so, dass die sagen, selbstverständlich, wenn wir 2 Millionen Euro zu wenig haben, dann müssen sie doch jetzt anfangen zu kürzen. Dann habe ich einen Riesenteil rausgekürzt, der in der Ukraine spielte, mit einem Dampfer und mit auch nochmal mit Mafiosi noch und nöcher. Und habe dann gefragt, okay, das ist jetzt raus. Das sind jetzt 4 Tage Ukraine, wo auch immer man die herstellt. Was bringt denn das jetzt? Dann kam also Antwort, das haben wir sowieso nicht kalkuliert. Dann merkte ich, das ist jetzt irgendwie alles auf der Kante. Jetzt geht es ums Überleben des Films, gewissermaßen.
Sie schreiben davon Big Heads oder Sie schreiben öfter über, das kommt öfter vor in dem Buch, öfter benutzen das Wort Funktionäre. Und gemeint sind die Filmförderung, Produktionsfirmen, Fernsehsender, verstehe ich das richtig so? Das ist so.
Gemeint ist das System. Wenn man so will. Also das System kenne ich ja nun wirklich in- und auswendig und das hat viele Gesichter und viele Abläufe. Manche sind auch irgendwie sehr verständnisvoll, Aber im Grob prallt man natürlich bei solchen Sachen, die dann sehr auch aufwendig geschrieben ist, sind immer wieder an eine Mauer. Die Mauer sieht jedes Mal anders aus, aber sie ist nicht zu überwinden, außer dass man dann einfach sagt, so, ich mach's aber trotzdem.
Und so haben Sie ein Buch geschrieben, also da steht zwar drauf, es geht um Filmschauspielerei und es geht auch ganz viel um Filmschauspielerei, aber es ist auch ein Buch, wo es um das Filmgeschäft in Deutschland geht. Und dann kritisieren Sie die Filmkultur in Deutschland als stets bedroht, ich zitiere Sie, durch kreative Mittelmäßigkeit, die bejubelt wird.
Ja, das sehe ich so.
Und immer wieder durch verbarrikadierte politische Funktionärsvorgaben beeinflusst wird. Was passiert da Ihrer Ansicht?
Das hat mit den Förderungen zu tun und mit den Eingriffen in die Förderung, dann mit dem viel zu wenigen Geld, das im Umlauf ist. Freie Produktionen ohne Förderung gibt es ja überhaupt keine mehr. Es geht alles irgendwie nur noch über diese staatlichen Förderungen, von denen Klaus Lemke immer dann gesagt hat, das ist alles Staatskino. Was eigentlich ein ganz guter Begriff ist.
Klaus Lemke ist 2022 gestorben.
Ja.
Der berühmt dafür war, dass er keine Förderung annimmt.
Nein, der hat jeden Fall 100.000 Euro. Ja. Und die mussten irgendwie, dabei musste es auch bleiben. Dafür hat er aber auch dann relativ wenig Zeit und ziemlich viel Arbeit.
Nur Leinen
besetzt. Genau. Und er hatte natürlich keine aufwendigen Momente, so wie ich. Also er hatte nicht so einen Apparat letzten Endes in bestimmten Filmen um sich herum, der versucht, das, was im Drehbuch zu steht, weil bei ihm gab es sowieso kein Drehbuch, das, was im Drehbuch zu stehen, auch wirklich adäquat umzusetzen. Und das Problem der Mittelmäßigkeit ist dann, der entsteht natürlich auch dann aus diesen Outbacken teilweise der Kreativen, die sich dann, wenn die Befehlshaber aus den Funktionärsbüros kommen, dass die dann, okay, ja gut, dann lassen wir das weg. Es gab ein Telefonat in der Pause von Angesicht des Verbrechens, wo mich der damalige Redakteur Brücker, der war der Hauptredakteur, gefragt hat, ich soll dich fragen, ob du das und das und das und das und das, was jetzt noch auf der Liste steht für den zweiten Teil, ob du das streichen kannst. Dann habe ich gesagt, nee, weil dafür, deswegen, das waren lauter die Szenen mit den Rosen, die vom Himmel kommen, es waren lauter Sachen, auch das Unterwasser-Ding, das waren lauter Sachen, deren wegen man ja letzten Endes wegen der Fantasie des Autors, die man umsetzen will, das überhaupt angenommen hat. Wenn ich diese ganzen Sachen rausnehme, dann ist ja dann, okay, dann kann man einen anderen Regisseur suchen oder so. Da ich aber nun dabei war, dieses ganze Ding in allen 8 Teilen, die dann 10 wurden, eben zu machen, habe ich gesagt, nein, ich brauche die, weil ich weiß, was die in dem ganzen Gefüge bedeuten. Und habe ich mir schon gedacht, hat der Redakteur gesagt und aufgelegt.
Und Outbacken ist ein anderes Wort für Schwanz einziehen.
Ja, manchmal schon. Also ich wundere mich schon manchmal, warum Dinge, wenn ich überhaupt irgendeine Genese irgendwie mitkriege und weiß, oh, das ist aber ein interessanter Stoff, interessante Abläufe, und dann sehe ich hinterher im Film nur die Hälfte oder ein Drittel davon, dann frage ich mich, was ist da passiert?
Und wenn wir ganz kurz mal Ihren Film Fabian nehmen von 2021, also da haben Sie Produktionsförderung bekommen, die sogenannte BKM-Produktionsförderung vom Beauftragten, inzwischen ist er Staatsminister für Kultur und Medien aus dieser Behörde, und Sie haben viel Geld vom Medienboard Berlin-Brandenburg bekommen und Filmförderfonds Arte, ZDF waren als 2 Sender dabei. Mussten Sie dafür viele Kompromisse machen, dass die Finanzierung so zustande gekommen ist?
Nein, in dem Fall überhaupt nicht. Das ist zusammen mit, also was die Kinofilme betrifft, ist das einer der wirklich exakt so umgesetzten Bücher, wie sie dann letzten Endes, also wie sie allen Vorlagen und wie wir sie dann auch gemacht haben. Sehr schnell, da haben wir 180 Minuten in 32 Tagen gedreht, das ist schon sehr schnell. Das hat dann sozusagen das überhaupt möglich gemacht, dass man das ganze Volumen auch wirklich umsetzt. Aber da war die Unterstützung von allen Seiten ehrlich, wirklich, und das sage ich jetzt nicht, um irgendwen zu schmeicheln oder so, das war einfach wirklich enorm. Außerdem hat der Produzent das auch sehr klug gemacht, der Felix von Böhm. Das ist eine, also sagen wir mal, die Einigkeit, die über das Drehbuch bei Fabian geherrscht hat, gewissermaßen in all den Abteilungen, die Sie jetzt aufgezählt haben, die war so groß, dass man das Gefühl hatte, gut, dann machen wir das jetzt auch wirklich, dann hinterfragen wir das jetzt auch nicht mehr, sondern sehen auch zu, dass wir das alles irgendwie hinkriegen. Manches ist ja auch sehr, sehr klein gemacht und ja.
Ja gut, das sieht man nämlich an, ob das so ist.
Nein.
Ja, das wissen Sie.
Ja, ja, aber da muss man, manchmal muss man natürlich in allen Filmen muss man etwas plötzlich dann runterkochen, so dass der Zuschauer nicht merkt, hoch, wieso sind da jetzt nur noch zwei Komparsen auf der Straße. Das
ist sozusagen Teil ihrer Profession. Was Geld sparen können, ist sozusagen wie eine wesentliche Kompetenz, über die nicht so oft gesprochen wird von Regie.
Ja, aber Geld sparen hat, wenn es im Verhältnis zu dem, was dann bei Drehbüchern von letzten Endes der Regie gefordert wird, auch seine Grenzen. Ja, also es gibt Sachen, da kann man sich was einfallen lassen, da ist es einfach. Und es gibt Sachen, da muss ich das Bild rausschmeißen, um das es geht, will ich aber nicht.
Und deshalb sehen ja auch viele, viele Filme so aus, wie sie aussehen. Vermutlich.
Und das, wie gesagt, da waren wir ja schon. Das ist
genau
so, wo die besagte Mittelmäßigkeit beginnt.
Ja, und in dem Zusammenhang noch die Frage, also wie ist Ihre Antwort auf die, also wenn wir über Geld reden, bringt es mich dahin, wie ist Ihre Antwort auf die Krimi-Frage, warum das Fernsehen so viele Krimis produziert? Ist sozusagen, ich frage für einen Freund, kann man sagen, ich frage für meine Mutter. Die sagt, sag mal, warum ist das eigentlich so? Und du bist doch beim Kulturradio, musst doch wissen.
Das hat aber nichts mit Geld zu tun, diese Frage. Das hat sich so herausgestellt ab den 70ern, 80ern, dass die Leute in Deutschland sehr, sehr gerne Krimis sehen. Das war schon vor den RTLs und Sat.1 und was noch alles kam. Das war eine Nummer sicher gewissermaßen, auf die Sender, die öffentlich-rechtlichen, ab 20.15 Uhr oder schon, ich habe ja am Anfang Vorabendserien gedreht, Krimis, ja. Wobei ich Krimi wirklich ein schreckliches Wort finde. Also Polizeithriller gewissermaßen. Und die habe ich auch für noch kleinere Margen da natürlich gedreht. Und sie waren meistens und immer irgendwie erfolgreich, wenn man einen bekannten Hauptdarsteller oder Hauptdarstellerin dabei hatte. Es hat immer funktioniert. Krimis haben immer funktioniert. Krimis in Anführungszeichen. Und dann haben sie halt angefangen, so viele zu machen, dass die Fragen, die jetzt ihre Mutter gestellt hat, absolut seit ungefähr 10, 15 Jahren berechtigt sind. Mir macht es Spaß, weil ich immer noch gerne weiter Polizeithriller mache. Das sind für mich immer so kleine Filme. Eigentlich sind sie kleine Kinofilme, aber halt mit weniger Geld und weniger Zeit.
Das wäre übrigens der Unterschied vielleicht bei der Frage nach dem, was machen Sie in Tatorten anders?
Ich kann es gar nicht so anders machen. Also ich könnte es gar nicht so machen, dass es aussieht wie Fernsehen aussehen sollte oder was auch.
Aber das ist ja auch ein Wort, was öfter mal kommt, oh, das sah aber jetzt echt sehr wie Fernsehen aus. Also auch,
ja, ja.
Wenn man das über Kinofilme sagt, wenn man sagt, uff, war das nicht eigentlich irgendwie breit gezogenes Fernsehen, was wir da gesehen haben?
Ja, das ist auch wieder ein schwieriges Thema.
Weil es ja auch so viel tolles Fernsehen gibt, ja trotzdem.
Ja, tolles Fernsehen kann aber auch aussehen wie Fernsehen und trotzdem toll sein. Aber es gibt eben auch ein Kino, das ganz klein sein kann und trotzdem sich als ein großes Kino irgendwie erweisen kann, gewissermaßen. Das alles muss man jedes Mal irgendwie
abwägen. Klar, ist immer mit der Allgemeinung, ist völlig klar.
Aber die Gewöhnung der deutschen Zuschauer, Krimis zu jeder Tageszeit, zu jedem, das hat sich einfach so eingebürgert, gewissermaßen. Und die Öffentlich-Rechtlichen haben in dem Moment, wo sie langsam in die Zange genommen wurden, natürlich nur noch versucht zu machen, was irgendwie wirklich richtig Zuschauer bringt. Jetzt läuft sich die Sache allmählich tot, meiner Meinung nach. Also wirklich tot. Jetzt müsste man sich was anderes überlegen. Tut aber keiner, weil der Status quo muss irgendwie auf Teufel komm raus gesichert bleiben. Wenigstens das, was wir an Zuschauern jetzt noch haben, obwohl wir gefährdet sind durch Netflix und so weiter, wenigstens das müssen wir bei der Stange halten.
Wenn Sie sich hier in dieser Teeküche umschauen, könnte das auch ein Set sein für einen Film?
Klar, alles kann ein Set sein für einen Film.
Gibt es irgendwas, was reizvoll ist an dieser Küche, wo Sie sagen würden, außer dass man jetzt so Stimmen auch noch von außen hört, da gibt es langsam eine gewisse Unruhe, die Agentur ist voller Kaffeemaschinen aufgeschnitten.
Aber schauen Sie mal das schöne Licht zum Beispiel draußen, wenn es da reinkommt. Ich würde jetzt die Lampe ausmachen, damit das Licht allein für sich sprechen kann. Ist jetzt für uns ein bisschen dunkel.
Ja, aber geht doch. So. Und das ist auch wunderbar.
Das oder ich würde das hier, das sind immer so die Ecken, wo man die Leute am besten anordnen kann und wo sich ein langes, großes, schicksalhaftes Gespräch in einem völlig banalen Ambiente irgendwie anbahnen könnte.
Wir sitzen nun auch am Tisch gegenüber von dieser Küchentheke, wo ein langes, schicksalhaftes Gespräch
stattfindet. Aber sitzen lassen würde ich die nicht, zum Beispiel, weil sie müssen sich bewegen, sie müssen dann mal den Eisschrank aufmachen, sie müssen aus den Dramen, die dieser Dialog beinhaltet, sich abwenden und mal kurz zu sich kommen, dann wieder zurückkommen. Das geht, wenn wir jetzt ewig so sitzen würden, funktioniert das nicht so richtig.
Und das ist auch etwas bei der Schauspielerei. Also in dem Moment, wo man noch eine andere, sozusagen banale Handlung drunter hat, verändert das ja auch den unter Umständen tief tragischen Satz von Segen, die Sehnsucht ist, was auch immer.
Ein Hund. Ja, das kann durchaus sein. Da hat sie jetzt keinen Moment, wo sie noch eine kleine Milchtüte irgendwie öffnen muss, die ihr dann sozusagen aus den Fingern fällt. Ja. Hätte man machen können, war aber irgendwie bei der Szene, ja.
Da brannte schon die Luft zwischen den Beinen. Sie bringen so viele Beispiele, wie Schauspieler und Regie beim Film kämpfen. Und zwar kämpfen um Spielen oder nicht Spielen. Warum, denken Sie, muss das jeder Film und jede Zeit für sich immer wieder neu rauskriegen, so wie viel, was sozusagen das Maß der Zeit ist, so von wie theatralisch im Film jetzt mal als so ein einfaches Label im Film gespielt wird?
Ja, weil die Zeiten sich ja doch so ändern. Also das am heftigsten habe ich ja versucht zu erklären in den amerikanischen Filmen der 40er und der 50er. Und dann kam eben das Fassberg-Studio, das so große Schauspieler von James Dean über Robert De Niro und Al Pacino und so weiter herausgebracht hat, durch eine ganz neue Art von Spielen, die viel mehr genau das gemacht haben, was Sie gerade vorgeschlagen haben, nämlich, dass die Leute dann irgendwie was in der Hand haben, dass das alles eine Rolle spielt, dass man damit arbeiten kann, was das Leben so hergibt. Keine statuarischen Positionen mehr, keine theatralischen Töne. Und das war ja auch eine Befreiung. Also das kann man nicht anders sagen. Das kann man jetzt mal dem New Hollywood so zuordnen. Auch bei den Franzosen, bei der Nouvelle Vague, das war auch so eine Welle, wo plötzlich die Leute anders gespielt haben, anders, also alles nicht mehr so Molière-artig nach vorne gesprochen, gewissermaßen zum Publikum hin, sondern beiläufiger, alltäglicher und so weiter.
Genau.
Das war schon eine Erkenntnis gewissermaßen.
Nicht mehr Hans Moser-mäßig, so.
Nee, und das musste man dann in Deutschland auch aber erst wieder durchsetzen. Weil die Autorenfilme haben schon großteils auch Theaterschauspieler eingesetzt.
Mhm. Und was würden Sie sagen, wenn Sie jetzt die Autorenfilme erwähnen? Was hat der deutsche Film schauspielerisch der Fassbinderei zu verdanken, dem berühmten neuen deutschen Film, dem Autorenkino?
Das ist auch bei Fassbinder, ist da bei mir ein ziemlicher Respekt dabei. Also weil diese Art das ist ja ein totales System, mit dem der gearbeitet hat. Das war seine Art, Schauspieler, auch wildfremde, irgendwie völlig, artfremde Figuren aufeinander zu hetzen, die dann einen vollkommen verschiedenen Ton zueinander haben, wo man gar nicht mehr das Gefühl hat, das ist eine Wirklichkeit, sondern da prallen sozusagen schon im Spiel viele Wirklichkeiten aufeinander und mit einer seltsamen von Marie-Louise Fleißer, der großen Autorin aus Ingolstadt, irgendwie getragenen Sprache. Das musste man mögen, aber das heißt ja nicht, dass man das dann in seinen eigenen Filmen auch so machen muss. Ich fand es immer toll. Also ich fand Fassbinder-Filme von den ganzen Autorenfilmen eigentlich mit die tollsten überhaupt. Aber es war trotzdem weit von mir weg, weil es aus einer Haltung kam, auch wenn man gar nicht so viele Jahre auseinander war, aus einer Haltung kam, die eben Dark sich noch aus dem Theater letzten Endes beißt hat.
Ein starker Kunstwillen. Auf Leiser ist ob Brecht nicht so weit und so.
Man Traditionen, ja, so
spielen da.
Wie mein Vater in den Fernsehspielen, Thornton Wilder und so weiter, war Alfred Ars. Da gab es keine ordentlichen Dekorationen, sondern die Leute haben nur deklamiert gewissermaßen. War auch toll. Hat Lars von Trier viel später nochmal in einem Film nochmal gemacht, mit überraschendem Ergebnis. Dogville hieß das, glaube ich. Und das sind natürlich Stile, das ist ja alles erlaubt. Gott sei Dank ist ja im Fernsehen und im Kino eigentlich alles erlaubt. Aber es gibt immer wieder eben Straßen, die dann plötzlich geschlossen werden. Da geht man jetzt nicht mehr hin, das wollen wir nicht mehr. Wir machen jetzt neue Sachen auf, die manchmal ganz alte Sachen sind und so.
Und das passiert ja alles in der Zeit. Und Sie selber bezeichnen dann die Münchner, mit denen Sie zusammen studiert haben, wo Sie sich auch dazu zählen, als Postkulturrevolutionsära, die Sie als charmant orientierungslos beschreiben.
Ja.
Und das ist ja, passiert ja in einem Kontext, sagt ja auch was über die Situation. Ende der 80er Jahre.
Ja, das war aber auch so, die waren wie die großen Brüder gewissermaßen, diese Autorenfilme, und die hatten halt einfach dann auch von Anfang an schon eine starke Ansage. Also so geht's nicht weiter und wir machen das jetzt anders und ihr werdet schon sehen. Das zu solchen Sprüchen waren wir überhaupt nicht. Also meine Abteilung, wer ist das? Wolfgang Bild, Michael Zähnes, Max Ferberberg. So, und dann noch ein paar andere natürlich, Doris Dörrier auf alle Fälle, und ist dazu zu solchen Sprüchen gar nicht in der Lage. Weil wir vor allem sehr unsicher waren, glaube ich. Also nach einer solchen Weltwelle, wie es der Autorenfilm, der hat es ja alle noch getragen, zur Coppola auf die Veranda irgendwie da und so, das war schon imposant und es kamen ja auch tolle Filme dabei raus. Also war man lieber irgendwie gut beraten, etwas kleinlauter zu starten.
Was war das für ein Hinweis eben mit Coppola auf der Veranda?
Coppola hat, glaube ich, Herzog und Wenders, also mit Wenders hat er ja auch einen Film produziert, nicht sehr glücklich, aber wer war da noch? Ich glaube auch Schlöndorff. Also der hat hier alle diese ganzen Deutschen, die damals so top of the pop waren im internationalen Kino und die Goldenen Palmen irgendwie fast bin aber nicht dabei. Abgesagt haben, das gab so Berichte quasi von großen Gesprächen, großen Projekten, großen Plänen.
Kritisch sind Sie in Ihrem Buch, wenn wir wieder so in die Semi-Gegenwart zurückgehen, kritisch sind Sie in Ihrem Buch mit dem Film Das Leben der Anderen, auch mit der Schauspielerei in dem Film, so mit dem Schauspiel der Anderen. Und das habe ich nicht so richtig verstanden, was Sie stört. Also wenn wir Ulrich Mühe nehmen in der Hauptrolle als Stasi-Mann, wie haben Sie ihn gesehen dann?
Ich bin gar nicht so kritisch mit dem Ulrich Mühe, glaube ich, speziell. Also ich habe das eher auf die Szene mit der Martina Gedeck und auch was die für eine Chance hatte, überhaupt zu spielen, bezogen. Also erstmal gibt es da so Einstellungen, die mir nicht gefallen. Da war eine von Mühe, die wirklich, glaube ich, eine Kamerafahrt um ihn herum, die ganz lange dauerte gegen Ende, wo ihn dann, bis die Kamera dann auf der anderen Seite war und dann rann ihm eine Träne irgendwie runter. Das ist halt einfach für mich irgendwie altbacken, gewissermaßen. Also es ist so.
Deshalb habe ich Sie das auch gefragt, auch weil ich also wollte, dass es, ich denke, dass viele von unseren Hörerinnen und Hörern haben genau auch seine Gestalt, weil die war so kontrovers, dieser Film. Und wir sind in Mitteldeutschland seine Gestalt besonders im Auge. Und ich habe das so verstanden, wie Sie das beschrieben haben, dass also es gibt ja sowas wie das perfekt abgezirkelte Skript. Und dann gibt es eben, so habe ich, danach frage ich Sie, ob es sowas auch im Spielen gibt. Also wenn das Spielen so ganz klar ist, so vielleicht auf eine Art ohne Zweideutigkeit, ohne Geheimnis.
Dafür braucht es aber dann auch die Kamera. Also auch die Kamera muss dann eine Klarheit sozusagen mit vervollständigen, was hier quasi versucht wird, aber für mich eine Phrase ist.
Ja, dass es vielleicht zu klar ist. Also
es ist einfach eine
überdeutliche.
Genau, es ist eine überdeutliche ins Bildsetzung eines Gefühls, das ich schon längst verstanden habe, schon bevor die Träne quillt, gewissermaßen. Das war sehr stark eine Gefahr bei dem Film, wobei Ulrich Mühe sicher auch sehr, der war richtig gut in dem Film, das ist nicht der Punkt. Schwieriger war es dann in der bei dem Künstler-Ehepaar, das war die Martina und der andere Schauspieler fällt mir jetzt peinlicherweise auch nicht ein. Koch, achso, Sebastian Koch. Die waren ja aus dem Westen und die mussten nun aber Leute spielen, die in einem Unrechtsstaat gewissermaßen in einer Unterdrückung, auch wenn sie einen hohen kulturellen Wert in diesem Staat haben, aber sie werden die ganze Zeit in einer gewissen Weise, sie hatte auch das Verhältnis mit dem Kultusminister und so weiter. Das hat dem Film sowas gegeben, was ich vielleicht auch durch die Art und Weise, wie ich so ab 1990 langsam in die DDR auch mit Filmen eingestiegen bin und auch Filme dort gemacht habe, die ich nicht so empfunden habe. Also man muss es ja dann sagen, im Nachhinein nicht so empfunden habe. Alles, was erzählt wurde mir, was ich in meinen Filmen, die in der DDR gespielt haben, was ja auch immer schon eine Anmaßung ist, also das hat so ein Westler irgendwie für eine Ahnung. Aber man hat dann schon, die Leute haben ja dann auch geredet, auch beim Drehen zwischendrin und allmählich kriegte man ein Gefühl. Und ich habe ja etliche Filme da in der Ex-DDR. Der Rote Kakadu, auch eine Stadt wird erpresst, dann auch dieser Film mit Götz George, der 1992 da in der Leipziger Tiefebene als Geschäftsmann aus dem Westen irgendwie eine Firma runterrechnen soll für die Treuhand und so. Also viele. Und ich hatte irgendwie ein anderes Lebensgefühl da. Die Bedrückung war so stark gespielt in den Filmen, dass mir die Lebensfreude, die es, glaube ich, in der DDR durchaus auch gegeben hat, so sehr zu kurz kam. Und so, das Ganze war so zielgerichtet auf die depressive Katastrophe, ja,
dass es wirklich auch jeder versteht.
Ja, und das fand ich dann, ich fand es nicht gut und fand dann ehrlich gesagt auch die große Begeisterung darüber fehl am Platz, konnte ich nicht nachempfinden.
Und wenn wir darüber gerade reden, also jetzt waren wir bei Ulrich Mühe und die Osterfahrung und so, Sie werden jetzt bestimmt sagen, ja, nicht nur und so, aber Ihr Mann aus dem Osten ist Roland Zerfeld, oder?
Ja, irgendwie schon, ja. Also das, Max Riemelt auch, der ist so Ostberliner. Also die beiden eigentlich wie so ein Paar. Mhm. Kann man sagen. Ich hatte sehr schnell auch Kontakt mit Nebendarstellern, gerade in diesem Morlock, die Verflechtung mit dem George, sehr viele Ostdarsteller kennengelernt, die Peter Kleiner zum Beispiel, die also auf mich einen unheimlichen Eindruck hinterlassen haben. Und Zerfeld kam ja dann erst 2004 beim Roten Kakadu.
Das ist so jünger.
Da war er vorher am Theater gewesen und dann, ja, das stimmt, das war so eine. Das war eine Energie, die sich dann ja vor allem in dem Angesicht des Verbrechens auch wieder umgesetzt hat als eine Figur, die man so wie vielleicht früher Manfred Krug oder so, solche Figuren, die man wirklich an sich drücken will, weil sie so was Herzliches, Direktes, Liebevolles und trotzdem Tiefes haben. Ja, das fand ich schon erstaunlich.
Na, Sie zitieren doch auch den Götz George, der sagt, ich höre auf, du machst weiter oder so sinngemäß.
Absolut. Noch knapper. Ich gehe, du kommst.
Richtig schwierig wird es ja bei der Schauspielerei, wenn man dann jemanden verkörpert, der also den alle kennen. Biopics, gibt so viele Beispiele. Bei Ihnen war diese Versuchung aber nicht besonders stark, oder? Also ich habe jetzt mitgekriegt, dass Sie einen Christa-Wolf-Porträtfilm geplant haben.
Ja.
Mit Martina Gedeck, wir kommen irgendwie heute nicht los von ihr.
Stimmt, ja.
Ein Titel hatten Sie auch schon, der kalifornische Traum. Was wollen Sie da erzählen? Ich denke immer an Mecklenburg bei Christa Wolf.
Klar, aber Christa Wolf war eine Weile mit einem Stipendiat in L.A. und hatte dort dann den Moment, wo sie sozusagen als Stasi-Mitarbeiterin enttarnt wurde. Und das in der kalifornischen Sonne. Und damit musste sie dann zurechtkommen, gewissermaßen relativ allein. Der Mann war zu Hause, mit dem sie doch immer viel Rücksprache und so weiter. Und da gibt's dann ein Erlebnis, das auch wirklich stattgefunden hat, dass sie da in die Wüste gefahren ist, eigentlich um sich irgendwie, ich weiß nicht was, zu entfernen, zu reinigen, was aber immer. Dann war ich eine ganz tolle, existenzielle irgendwie Episode in ihrem Leben, ja.
Da hatten sie also Christa Wolf in die, was ist das dann, Mojave-Wüste oder so.
So ungefähr, ja.
Gesetzt dort und, aber das ist gescheitert, das Projekt.
Das, ja, das ist gescheitert, weil der Produzent gar nicht wusste, was da eigentlich auf ihn zukommt.
Und Sie sagen, Schauspieler wären auch älter und Sie schreiben über Götz George und Bruno Ganz, dass Sie das ganz gut hingekriegt haben. Wie ist es bei Ihnen selbst? Sie sind über 70, Sie können phasenweise, was man irgendwie jetzt in diesem Gespräch irgendwie gar nicht so merkt, können phasenweise ganz schön bitter granteln. So. Sie sagen zum Beispiel, dass Sie keine berühmten Schauspieler mehr besetzen wollen, schon gar keine, die im Begriff sind, berühmt zu werden. Die würden oft in der vom Bundespräsidenten bepreisten Filmkultur, Kultur in Anführungsstrichen und Selbstgefälligkeit verschwinden. Das klingt jetzt nicht besonders milde.
Naja, es ist halt, schade, es gibt diese Situation, dass diese Branche wurde in den 90ern nach der Wende und dann vor allem in den 2000ern explosiv erweitert. Wir haben unglaublich viele Schauspieler, wir haben unglaublich viele Regisseure. Jahr für Jahr kommen von den Filmhochschulen 40 neue Regisseure und Regisseurinnen in diese Branche hinein. Auf der anderen Seite wird seit 20 Jahren die Kohle immer weniger, gewissermaßen. Es besteht ein Missverhältnis, das dazu führt, ein bisschen wie wir vorhin bei den Krimis auch gesagt haben, dass die Branche, die sozusagen das Sagen des Programmmachens hat oder der immer auf Nummer sicher geht, immer mehr auf Nummer sicher geht, ja, weil die Verluste immer höher werden und junge Schauspielerinnen und Schauspieler immer schwerer es haben, sich nach vorne zu schieben, durchzusetzen, weil man in der Besetzung, muss man jetzt auch dann immer mit allen Leuten reden, bis in die kleinste Rolle hinein, halt ständig auf das, was man kennt, hingewiesen wird. Warum wollen wir in dieser Stelle, ach, da könnten wir doch und da haben wir doch und dann hat man dann irgendwie so ein, am Ende so eine Truppe, wie es früher bei den Eichinger-Plakaten immer war, wo man dann nur 7 Köpfe oben hat. Aber auch in den kleinen Köpfen, die sozusagen unten die Nebenrollen spielen, sind dann auch immer Leute. Ach, die kenne ich und die kenne ich und die kenne ich. Aber daraus erwächst dann nicht irgendwie ein plötzlich neuer Blick auf die Schauspielerei in Deutschland. Es kriegen so viele keine Chance. Sie haben nach Achternbusch ja keine Chance und sollen die trotzdem nutzen. Das ist aber schwierig und es wird immer schwieriger und niemand hat an einem bestimmten Zeitpunkt, ich hatte mal eine Debatte bei so einem auf dem Podium, wo ich gesagt habe, warum macht ihr das denn eigentlich immer weiter? Warum stopft ihr immer mehr Leute in diese Branche hinein, die nie und nie und nie einen Film, vielleicht einen und dann keinen mehr machen können? Sie können es nicht beantworten, weil die Branche selber inzwischen ja auch eine Industrie quasi ist. Also die Förderungsbranche, das Fernsehen sowieso.
Kriegt jetzt auch noch viel mehr Geld. Jetzt ist ja die Entscheidung, dass vom Kulturstaatsminister, dass die Förderung deutlich erweitert.
Ja, das finde ich auch nicht schlecht. Also man sieht ja, man hat ja in den letzten Jahren gesehen, wie die Branche zusammenbrach. Also wir haben inzwischen, glaube ich, sind wir auf der Hälfte von Produktionen, wie wir sie vor 3 Jahren hatten. Das geht wirklich rasant nach unten. Und dann dann fahren sie alle ins Ausland, weil es dort billiger ist und drehen Polizeirufe in Litauen oder so. Wahrscheinlich das Schwierigste, die Autokennzeichen darüber zu transportieren.
Das ist auch das, glaube ich, was Klaus Lemke mit dem Staatskino mit meinte. Das ist so eine aufgepumpte, aber hohle Branche gewissermaßen. Da ist nicht wirklich was da. Das ist einfach, das ist so ein Luftding und wenn du da was reinsteckst, eine Nadel, dann macht's Knall und es bleibt dir nur noch irgendwie Fetzen in der Hand liegen. Es gibt absolut alle 3, 4, 5 Jahre ganz tolle Filme. Es gibt im Fernsehen oft viel bessere Filme als im deutschen Kino. Aber es gibt keine Bewusstheit darüber, warum das dann vielleicht so ist, warum ein Regisseur, Regisseurin, die tolle Filme macht, warum die dann nicht gleichzeitig dann als nächstes mal einen Kinofilm machen kann, weil das halt kompliziert ist. Dann man redet gar nicht mehr über das Talent der Leute, die das machen, sondern man redet immer über die Stoffe zu reden. Ja? Also in Beispiel, ich komme mit irgendetwas, was für mich irgendwie vitaler Stoff ist, den ich auch hochinteressant finde. Und dann wird mir aber gesagt, aber sowas Ähnliches haben wir vor 3 Jahren schon mal gemacht. Okay, mit wem? Habe ich nicht gesehen, wusste ich nicht. Und das Verhältnis dazu, dass es halt bestimmte Leute gibt, die es vielleicht sehr gut machen könnten, also gerade bei Jüngeren, die in die Branche reinkommen, das wird gar nicht dabei in die Förderungsgedanken mit hineingenommen, dass man sagt, ja gut, das haben wir vielleicht irgendwie schon mal so gemacht, aber vielleicht macht die das jetzt ganz anders und ganz toll. Und wenn dann sowas kommt...
Ich verstehe jetzt das, was Sie meinten, so mit diesem politisch verbarrikadierteres Denken, dass dieser Stoff war schon mal da und das hatten wir doch schon.
Ja, wir brauchen ja Kriterien, nach denen wir sagen müssen, was wir machen können und machen wollen. Und diese Kriterien sind extrem bieder und mittelständisch und exkludieren ganz gewisse Kriterien, die das Kino aber leider benötigt. Ja, da geht es dann einfach nur, wir haben jetzt, also, dadurch kommt es dann auch, dass irgendwie drei Filme hintereinander über den Herrn Bauer aus den 50er Jahren gemacht werden. Drei Dinge. Ja, mit drei verschiedenen Schauspielern, die ich ja, was bei Bauer sich natürlich anbietet, nach der Frisur beurteilen kann. An sich ist das natürlich eine Unverschämtheit, aber es ist eigentlich auch ein Blick auf diese Industrie, die wirklich unabhängig voneinander drei öffentlich-rechtliche Sender darauf kommen, über dieselbe Person drei Filme zu machen. Das ist für mich ein Beweis von Trägheit, Nummer sicher, was weiß ich. Und diese Mittelmäßigkeit, würde ich das mal zusammenfassen als Wort, die bremst natürlich den ganzen Laden. Ganz extrem. Und dann kommt mal sowas wie jetzt in die Sonne schauen. Mit die Hälfte sagt natürlich wieder, ach, das ist ja viel zu lang und zu langweilig. Womit sie eigentlich nur beweisen, dass sie von Kino überhaupt keine Ahnung haben. Und die andere Hälfte sieht zum ersten Mal, ach, das kann man ja auch machen. So kann man ja auch erzählen. Anmachen. Interessant.
So möchte ich jetzt aber nicht aus dieser Küche, in der so viel passiert, wie Sie gesagt haben, rausgehen. Und ich möchte noch ganz kurz dem Fan Dominik Graf begegnen, dass sie Melanie Griffiths, Sie haben eine Laudatio auf Melanie Griffiths gehalten und dann mussten Sie erstmal noch, wie gesagt, das war sozusagen auch nochmal Subventionsgewerbe, zusehen, wie Markus Söder dort beim Bayerischen Zehnfest war es, ne, in München, so dann gut Melanie Griffiths zum Galaessen geführt hat. Aber dann haben Sie ja dann neben ihr gesessen, am Tisch.
Ja, der beste Moment war eigentlich, die Rede zu halten und zu sehen, dass sie tatsächlich darauf reagierte. Also jemand, den man so liebt und seit Jahren irgendwie in jeder Rolle, eigentlich egal was für ein Film.
Mein Liebster ist noch
so verehrt und dass man von oben runter, die saß ja jetzt auch nicht gleich in der ersten Reihe, aber man konnte es erkennen, dass sie wirklich, wirklich bewegt war. Lustig war, dann hat man uns eben dann nach der Veranstaltung in den Wagen gesperrt, uns ins Vierjahreszeiten, das Eilerscher Hof, genau, gefahren. Und eigentlich waren wir beide völlig erschöpft. Sie hatte einen Jetlag und fand es aber doch emotional offenbar für sie schön, diese Rede. Und ich war total alle. Also ich dachte wirklich, ich habe mich völlig verausgabt und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich nur Mist geredet habe, aber das ist doch irgendwie, eigentlich würde man am liebsten bei so einer Laudatio an einen so geliebten Menschen dann sofort in der Nacht verschwinden und nicht noch miteinander reden. Was soll man denn danach auch miteinander reden? Ich habe doch alles gesagt.
Das war so eine Situation, wir haben ja mit Spielen oder Sein angefangen. Und als sie dann da mit ihrem Taxi gesessen haben oder mit der Limousine, was da zum Festival gehörte, oder als sie dann mit ihrem Tisch gesessen haben, haben sie da gespielt oder sind sie einfach da schlicht gewesen im Sein? Was denken Sie? Spielen oder Sein? Oder haben sie es so aussehen lassen?
Ich war emotional so erschöpft, um irgendwie noch zu spielen. Ich habe Konversation gemacht. Was anderes war nicht möglich. Sie war auch wirklich todmüde.
Und so endet ihr Buch am Ende mit mit einem Lob des Zweifels.
Ja, das kann man aber laut sagen. Der Zweifel ist zwar eine Plage, aber er ist dringend notwendig, gerade in dieser Branche.
Dankeschön, Dominik Graf.
Ja.
Noch mehr Gespräche gibt's in der ARD Audiothek. Jetzt kostenlos im App Store.